Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Forum.
Doppelpunkt. Forum.
Letzte Woche hat die Stiftung Pro Juventute eine erschreckende Meldung herausgegeben. Es sei nur noch eine Frage von der Zeit, haben sie gesagt, bis es in der Schweiz einen ersten Selbstmord wegen Cybermobbing gäbe. Cybermobbing ist ein Mobben, ein Beleidigen, zum Beispiel via Mail, SMS, Facebook oder Chat. Es sind böse Gerüchte, Beschimpfungen, peinliche Filme oder gefälschte Fotos, die sich rasend schnell im Internet verbreiten und jemanden gezielt und systematisch angreifen oder ausgrenzen. Das kann eine Ex-Partnerin sein, die sich rächt, oder es kommt eine unbeliebte Mitschülerin oder ein unbeliebter Lehrer unter die Räder. Täter machen das meistens anonym. Die Opfer sind hilflos und verzweifelt. Und in ganz extremen Fällen kann es so weit gehen, dass die Opfer als einzigen Ausweg nur noch der Selbstmord sehen. Was sind die Folgen von dieser Gewalt im Netz? Wie kann man sich als Betroffenen oder Angehörigen oder zum Beispiel als Eltern, wie kann man sich wehren? Kann man zum Beispiel einfach der Polizei anrufen? Und was kann man machen, für das einem gar nicht passiert? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Über all diese Fragen diskutiert jetzt Christine Schultes mit ihren Gästen.
Ja, und bei mir am Tisch sitzen 5 Leute. 3 von ihnen kämpfen an vorderster Front auf unterschiedliche Art gegen Cybermobbing. Ein Gast forscht über Cybermobbing und ein Gast ist selber zum Cybermobbing-Opfer geworden. Wir reden heute Abend über Opfer, über Täter und ihre Kanäle, über Ursachen, Folgen und dann auch über Lösungen. Bei mir sind der Stefan Oettiker. Er ist Direktor von der Stiftung Pro Juventute mit Beratung und Anlaufstelle über Telefonnummer 147. Stefan Oettiker, warum rechnet Pro Juventute schon gleich mit den ersten Suizid wegen Cybermobbing in der Schweiz, wie wir sie jetzt gerade gehört haben?
Ja, es gibt verschiedene Indikationen, die diese Richtung schon heute zeigen. Wir haben eine sehr gute technische Infrastruktur in der Schweiz generell. Aber für uns der wichtigste Indikator und Auslöser zu dieser Thematik war, dass wir beim Kindernotruf 147 klar sehen, dass das Thema Cybermobbing vor 4 Jahren noch kein wirkliches Thema war und heute zum Alltag gehört.
Und da hört man dann eben vielleicht den Hilferuf von einem Kind, ich bringe mich um, wenn das weitergeht.
Ja, solche Fälle sind Gott sei Dank nicht so häufig, aber es gibt mannigfaltige Arten von Cybermobbing, Sie haben es kurz angetönt im Intro, und die kommen alle am 147 die Oberfläche und dann wird beraten.
Auch in der Runde ist bei uns der Martin Böss, er ist Geschäftsleiter von der Schweizerischen Kriminalprävention. Trägerin von dieser Stelle ist die Konferenz von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Die Kriminalprävention arbeitet also im Auftrag der Kantone. Martin Böss, an was muss ich als allererstes denken, wenn ich mich vor Cybermobbing schützen
will? Ich muss mir gut überlegen, welche Informationen dass ich von mir ins Internet stelle, also was ich über mich erzähle, zum Beispiel auf meinem Facebook-Profil, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten gegenüber anderen Leuten. Also das, denke ich, das ist der wichtigste Punkt.
Dann auch bei uns in der Runde ist der Walter Grossenbacher. Er ist Präventionsfachmann von der Kantonspolizei Bern. Er berät Schulen, Jugendliche, Eltern und Lehrer. Walter Grossenbacher, was machen die Jugendlichen am häufigsten falsch im Zusammenhang mit Cybermobbing-Fällen?
Also es geht in die genau gleiche Richtung, wie der Martin Böss gesagt hat. Sie geben viel Profil von sich bekannt, also persönliche Daten, Fotos und einfach jedes Profil, das dort nicht passt.
Also da denke ich jetzt gerade an den Fall von dieser jungen Frau, die etwas gesagt hat über eine Lehrerin oder Lehrer, ich weiss nicht genau, was es war, die dann rausgekommen ist, die dann so geändert hat, dass die junge Frau ihre Lehrstelle nicht antreten konnte, weil das eben publik geworden ist, was auf so einer Seite erschienen ist.
Genau, sie hat dort eine Lehrerin beschimpft und das hat dann der Arbeitgeber mitbekommen und hat das als Grund genommen, für sie nicht anzustellen.
Und die junge Frau hat ganz sicher nicht mit dem gerechnet. Auch bei uns ist Sonja Perren, sie ist Assistenzprofessorin für Jugendforschung am Jakobszentrum von der Universität Zürich. Ihr Spezialgebiet unter anderem Cybermobbing, auch Mobbing. Sie kommt gerade zurück von einer Konferenz in Norwegen zu Cybermobbing und sie arbeitet an einer Studie zum gleichen Thema. Sonja Perren, es gibt die sogenannte James-Studie, eine neuere Studie, die sagt, dass jeder 4. im Internet fertig gemacht worden ist schon in der Schweiz. Ich habe da noch andere Zahlen, dass 30% der Bevölkerung in der Schweiz sich im Internet tummelt, mindestens 30, dass 95% von allen Teenies im Internet sind, 98% ein Handy haben, jeder dritte persönliche Fotos ins Netz stellt. Also sind alles Daten zu den sogenannten Digital Natives, also von den Jungen, die ja, mit dem Internet und mit all den technischen Möglichkeiten aufwachsen, das einfach zum Leben gehört. Ist Cybermobbing also schon zu einem weltweiten, ernsten Problem geworden?
Also wie gesagt, ich war jetzt gerade in Norwegen gewesen, letzte Woche, und es war eine Entwicklungspsychologie-Konferenz gewesen, und eines der wichtigen Themen, also sehr intensiv diskutierte Themen, war Cybermobbing unter Jugendlichen, unter Kindern und Jugendlichen, was das für Konsequenzen hat und auch für Risiken. Also von dem her ist das ganz sicher weltweit ein sehr intensives, beforschtes und diskutiertes Thema. Also Australien, USA, Kanada und auch sehr stark in Europa.
Und das sind ja Länder, wo es schon Suizid gegeben hat. Jetzt in der Schweiz ist jetzt eine Verurteilung bekannt. Also letztes Jahr, 2010, hat es die erste Verurteilung gegeben wegen Cybermobbing. Auch bei uns in der Runde ist Daniela Mitidieri. Sie ist ein Cybermobbing-Opfer. Daniela Mitidieri, Sie haben einen schlimmen Fall von Cybermobbing, oder man kann auch sagen von Cyberstalking, am eigenen Leib müssen erfahren. Wir kommen gerade im Detail noch drauf. Zuerst einmal, was haben Sie daraus gelernt?
Ich habe daraus gelernt, dass ich nicht erwarten darf, dass mich jemand vor so einem Angriff schützt, sondern dass ich mich selber schützen muss oder die Hilfe an einem anderen Ort suchen muss, als ich sie gesucht habe.
Und wie man sich selber schützen kann, da kommen wir dann sicher noch drauf heute Abend. Kommen wir doch jetzt aber gerade auf Ihren Fall zu reden. Angefangen hat das Ganze im Oktober 2009. Sie waren dort 38 und haben gerade eine neue Beziehung angefangen, einen neuen Freund gehabt. Und die ehemalige Partnerin von dem Freund hat offenbar etwas gegen sie gehabt. Wie ist das Ganze weitergegangen?
Ja, also eben, wie viel sie gegen mich persönlich gehabt hat, eben mittlerweile ist ja schon recht Zeit vergangen, sehe ich die Sachen auch anders. Fakt ist gewesen, durch das, dass sie bei ihm das Gehör nicht bekommen hat, was sie gerne gehabt hätte, hat sie halt die ganze Wut und ihre Frustration auf mich projiziert und hat probiert, ja, ihre Trauer so zu verarbeiten. Es hat angefangen, dass ich eines Tages eine Facebook-Freundschaftsanfrage hatte von dieser Frau und sehr überrascht war. Und das hat mir auch leid getan, weil ich dachte, oi, die weiss wahrscheinlich nicht, wer ich bin. Also, ich meine, wir sind alle schon mal verlassen worden, wir wissen, das ist nichts Schönes und das wünscht mir niemandem. Darum habe ich gedacht, ja, ich mache da jetzt, glaube ich, einfach nichts, weil ich möchte ja dem Menschen nicht wehtun. Ich bin auch nicht der Grund, warum die zwei nicht mehr zusammen waren, by the way. Aber ja. Und dann ist ein Mail, an einem Sonntagnachmittag, ich weiss noch, habe ich ein Mail auf Facebook, also ein persönliches. Und ich bin noch nie in meinem Leben mit so blankem Hass konfrontiert worden. Einfach so zielenweise Schlütterli angehängt. Sie hat einfach dort die Punkte aufgezählt, die einzige, wo man mich angreifen konnte. Mein mittlerweile Ex-Freund war schon einiges jünger als ich. Und dann ist es einfach schon losgegangen, ob ich mich eigentlich nicht schäme, das sei doch elend grusig, ich sei so eine wüste alte Frau und hätte es anscheinend nötig, mit so einem jungen Bub umzumachen, das sei einfach nur erbärmlich und widerlich. Und ja, also es ist dann so weitergegangen, das hat mich extrem getroffen, obwohl ich irgendwo gesagt habe, hey, look, das ist jetzt einfach eine verletzte Frau, man weiss, zu was ein verletzter Mensch kann fähig sein, das hat nichts mit dir zu tun. Es hat mich dann doch erschüttert, dass jemand so einem angreifen kann, den man noch nie gesehen hat, den man nicht kennt. Was mich aber fast noch mehr getroffen hat, und das ist auch etwas, was mir bis heute geblieben ist, ist nicht so sehr, was sie geschrieben hat, sondern ihr Profilbild. Ihr Profilbild war ein zeichnendes Gesicht, eine Fratze, wo das Maul sperrangelweit also wirklich mit sperrangelweitem Maul. Und es hat zur Nase ausgeblutet. Schwarz-Weiß-Zeichnung und rot zur Nase ausgeblutet. Und das hat mich fast mehr erschreckt als eigentlich der Inhalt von dem Mail, wo ich gedacht habe, okay, die hat jetzt einfach müssen ihren Frust loswerden.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Gar nicht, weil ich habe dann gedacht, so, ja, psychologiemässig, wenn ich mich jetzt melde, dann ist das wie mich auf einen Dialog einlassen. Am besten ist, ich mache gar nichts, ich lasse das durchgehen, ich drücke ein Auge zu, eben wie gesagt, sie ist verletzt.
Und das Ganze hat aber dann doch 5 Monate gedauert. Irgendwann ist es wahrscheinlich dann auch wieder zu viel geworden.
Es ist dann relativ gleich zu viel geworden. Heute bin ich erstaunt, wie sehr mich das mitgenommen hat. Das ist dann wirklich weitergegangen im Tagestakt, also 5 Monate lang, ja.
Jetzt, man kann so Leute sperren.
Mhm.
Man kann auch den Computer zum Fenster rausschmeißen. Wie ist es weitergegangen? Wie haben Sie konkret reagiert? Oder ja, gehandelt dann auch?
Genau, also als erstes habe ich die Person natürlich gerade gesperrt auf Facebook. Ich nehme an, dass das mittlerweile auch anders ist. Die arbeiten ja täglich an ihren Sicherheitsvorschriften, oder hoffe ich zumindest. Es ist dann 3 Wochen gegangen, bis sie wirklich blockiert war.
Also der Provider hat auf Wunsch von Ihnen sie gesperrt, dass Sie mit Ihnen keinen Kontakt mehr aufnehmen
können? Das war bei Facebook. Da habe ich einfach, da kann man eine Person ja melden, kann dann auch schreiben, was man da zu bemängeln hat. Es ist einfach nur so, dass ich einerseits ein persönliches Profil habe, wo ich jetzt mal wirklich nur Leute aus meinem Freundeskreis angenommen habe. Aber als DJ habe ich nur ein öffentliches Profil und das ist eine Fanseite und da kann sich natürlich jeder einschreiben und eintragen. Und dort ist es wirklich 3 Wochen gegangen. Also ich habe sie abends gelöscht und dann hat sie sich wieder eingetragen und sie hat sich gelöscht, ich habe sie gelöscht, sie hat sich wieder eingetragen. Das ist 3 Wochen gegangen, bis sie sich nicht mehr kennen als Fan eintragen. Also das ist auch sehr grotesk, dass der Mensch sich dann bei mir als Fan einträgt, damit er Fotos kommentieren und beitragen kann.
Jetzt, das Ganze ist ja nicht etwas nur zwischen deinen beiden schlussendlich, sondern man kann ja schauen. Jeder kann schauen, richtig, was da abläuft. Hat es da Reaktionen gegeben? Hat es vielleicht auch Mitläufer gegeben, die auch gefunden haben?
Nein. Nein. Und ich denke, da habe ich ja jetzt, sagen wir, das Glück, wenn man so sieht, was ausgeht, oder? Das war wirklich ein ganz persönlicher Rachefeldzug von dieser Frau gegen mich. Und da hat sie in dem Sinn keinen Anhänger oder Mitzügler gehabt. Aber es ist schon so, das belastet, wenn du ja in der Öffentlichkeit stehst und, ja, ich bin selbstständig. Und da können alle mitlesen, was da Sache ist. Und bei mir war es so, dass Freundinnen mir geschrieben oder angerufen haben, hey, musst du sofort schauen, sie hat wieder etwas geschrieben, du musst das löschen, du musst das machen. So, dass ich noch einen Grossteil von meiner Zeit verbracht habe, schauen, ob sie jetzt wieder reagiert hat. Da habe ich irgendwann gefunden, das kann es nicht sein. Also für das muss man ja Zeit schade sein, oder?
Und eben, Ihre Bilanz ist ja, dass eigentlich aus einer selbstsicheren Frau, wie sie dort sind, oder bevor das Ganze passiert, ja, ist, eine unsichere Frau geworden ist, die plötzlich auch anfangen glauben hat, was die Frau geschrieben hat.
Ja, und ich merke, ich fange jetzt wieder an zu zittern. Ich habe gedacht, eben, jetzt sind so viele Monate vergangen, das ist mittlerweile recht weit von mir weg, und ich merke, wie mich das immer noch
aufhört. Es geht immer noch nicht.
Ja, also eben auch, dass man so, eben, ich bin eine erwachsene Frau, eine selbstbewusste Frau, dass mich das so eintreiben kann, dass ich Horrorszenarien hatte. Also auch Angst hatte, dass die Frau eines Nachts vor meiner Haustür steht. Und dann, das war dann mitunter der Grund, warum ich in der Öffentlichkeit bin, weil ich dachte, wenn so einer erwachsenen Frau, die sich vermeintlich kann wehren, schon so geht, wie geht es dann an einem Jugendlichen?
An der Schule, ja, mit einem viel jüngeren Menschen. Ja.
Absolut. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gefunden habe, ich möchte das publik machen.
Sind Sie dieser Frau dann irgendwann mal noch begegnet?
Mein Ex-Freund ist auch Musiker und es ist dann so gewesen, dass sie mal an einem Konzert auftaucht ist, und das ist auch, mittlerweile kann ich darüber lachen, aber das hat so Krimi-Qualitäten gehabt. Ich habe gemerkt, dass mich jemand da schaut, und in dem Moment, wo das Licht im Saal runter ist, habe ich mich umgedreht und dann ist sie so in bester Gangster-Manier hinter mir gestanden. Also eben, heute finde ich das sogar fast witzig, aber tut's mal. Ja, habe ich alles andere als lustig gefunden. Und es war natürlich auch eine Belastung für die Beziehung.
Aber zu einer Anzeige ist es ja dann nicht gekommen.
Wenn es nach mir gegangen wäre, schon.
Aha.
Aber halt eben, sie ist in Italien daheim. Also mein Ex-Freund ist in Italien daheim. Und ich bin von da aus. Und ja, also ich habe dann wirklich gehofft, dass er etwas macht. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, ob ich von da aus reagieren könnte, ob das Auswirkungen hat. Und wie schnell das in Italien ob und überhaupt weiterverfolgt worden wäre.
Noch eine letzte Frage zu dieser Geschichte. Sie haben ja gesagt, das ist mittlerweile auch nicht mehr Ihr Lebenspartner. Mhm. Hat sie es fertig gebracht, dass Sie nicht mehr zusammen sind mit Ihrem Partner?
Nein, und doch denke ich, ja. Also einfach durch das, dass sie in dem Sinn das Ziel erreicht hat, dass ich ihr geglaubt habe. Also, dass ich zu einer Frau geworden bin, die sie da projiziert hat, zu einer unsicheren Frau, die sich wirklich alt und unattraktiv findet, die dem Mann keine Zukunft bieten kann, habe ich mich sicher verändert, bin nicht mehr bei mir selber gewesen und durch das auch nicht mehr wachsam, was in der Beziehung gelaufen ist. Mhm. Und also so denke ich,
hat's hat es sicher Zusammenhang.
Einen grossen Zusammenhang gehabt. Ja. Mhm.
Ganz eine eindrückliche Geschichte. Ich möchte mich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer wenden. Sind Sie selber schon im Internet belästigt worden? Läuten Sie uns an, erzählen Sie uns kurz Ihre Geschichte. Und die Nummer ist 0848 440 222. Vermuten Sie, dass Ihr Kind über Facebook vielleicht fertig gemacht wird? Schreiben Sie ein Mail an doppelpunkt@drs1.ch. Oder haben Sie Fragen an unsere Experten? Oder selber gute Ratschläge. Nochmal Telefonnummer und E-Mail-Adresse 0848 440 222 oder doppelpunkt@drs1.ch. Stefan Oetiker, Sie sind Direktor von Pro Juventute und wir haben gehört, eben die Warnung ist rausgegangen im Zusammenhang mit möglichen Suizid, mit Cybermobbing. Das, was wir jetzt gehört haben, das Beispiel. Ist das ein typisches Beispiel für Sie?
Also ich glaube, die Symptome, die nachher kommen, sind, die sind sehr typisch. Oder? Also völlige Aufgabe von Selbstwertgefühl und Unsicherheit, das ist sehr typisch. Atypisch in dem Fall ist es, dass sie von Anfang an gewusst haben, wer sie bedroht. Oder? Vielfach ist das nicht bekannt, wer das ist, im ersten Moment einmal. Oft sieht man dann nachher, dass jemand, der jemand sonst mobbt, auch Cybermobbing ausführt. Also es sind nicht andere Personen, aber oft ist es anonym am Anfang.
Wie denn? Also im Facebook bin ich ja mit Namen drin. Ist es dann einfach ein falscher Name oder ein gefakter Name? Also irgendein Fantasienamen?
Ja, also wir haben ein paar ganz, in meinen Augen, sehr traurige Fälle, weil sie sehr stark oder gut geplant sind, dass Leute sich Identitäten geben, die nicht ihrem Ego entsprechen. Also ganz gezielt, zum Beispiel eine Frau sich als Mann ausgibt und dann bei einem Teenager-Mädchen zuerst Sympathie bringt und eine Beziehung aufbaut auf dem Web und irgendwann dreht das, oder? Und irgendwann kommt ein Spruch wie du Schlampe, wie sie es vorher gesagt haben, solche Sachen. Und eben, sie haben es richtig gesagt, sie sind eine erwachsene Frau, wenn sie ein 15-jähriges Mädchen sind, dann gehen sie mit dem nochmal schwieriger um. Und darum, so ist da noch nicht mit der gern. Ich meine, wir haben auch über SMS, also wir reden jetzt viel von Facebook sicher heute Abend, aber Cybermobbing im breiten Sinn findet auch über SMS statt, findet auch auf YouTube statt, wo ganz genau, x Möglichkeiten von Anonymität da sind.
Es ist wahrscheinlich noch ein Unterschied, müssen wir dann noch, schon noch darauf zu reden kommen, wenn ich jetzt irgendeine SMS bekomme, dann kann ich vielleicht Telefonnummern wechseln, das Handy auswechseln und dann hat vielleicht der andere meine Nummer nicht mehr und dann ist es schon vorbei, oder? Das ist ja dann in diesen Internetforen nicht der gleiche Fall, oder?
Ja, das ist beim Handy durchaus eine einfachere Geschichte. Und vielleicht der zweite Aspekt, der ein bisschen typisch ist in der Geschichte, die wir es gerade gehört haben, ist, dass es keine Wellenbewegung gegeben hat, oder? Also, das ist, für mich ist das klar Cyberstalking in dem Sinn, oder? Aber wir haben einen Fall gehabt, 147, wo ein Kind, ein Mitschüler hat Fotos gemacht auf dem Buben-WC, hat die Fotos aufgeladen, hat sie noch verändert, unvorteilhaft. Und dann ist wie so ein Saubannerzug losgegangen. Oder? Dann hat man das kommentiert, am Anfang lustig.
Also die ganze Schule dann?
Ja, oder wahrscheinlich so noch über die Schule hinweg. Ja. Oder? Die Leute fangen dann auch mitmachen, weil sie es einfach generell interessant finden. Der Bub hat einen Übernamen bekommen, den man also sich selber nicht geben würde. Und der ist wieder so eingeschliffen. Oder? Also es hat oftmals auch die Realwelt in dem Sinn berührt. Und, oder das Ausbreiten, das wellenartige Ausbreiten, das ist einfach eines der grossen Unterschiede. Es ist nicht mehr ein kleiner Raum und wenn ich daheim bin, ist ruhig. Sondern es ist eine ganze Internet-Community, die teilhaben kann und zumindest passiv in Form von Lesen auch teilnehmen wird. Oder?
Der Freund vom Freund vom Freund, genau, alle sind dabei.
Genau, richtig. Ja.
Sonja Perren, was mich wundert, wenn man Täter und Opfer anschaut und ihre Kanäle, sind da, zum Beispiel der Täter, ist das der gleiche, der auf dem Schulhof der anderen verhaut? So ein bisschen der Opinion-Leader und das Opfer vielleicht der kleine dicke Peter, wo schon ausgelacht wird auf dem Schulhof? Oder hat man da ein bisschen festgestellt, da gibt es ein bisschen Verschiebungen, wie man eben vielleicht anonym kann auftreten?
Also die Forschung zeigt eigentlich klar, es ist sehr grosse Überlappung zwischen Mobbing auf dem Schulhausplatz, also bei Jugendlichen, und in Cybermobbing. Also es ist sogar so, wenn man eigentlich anschaut, wer sind denn die regelmäßigen Cybertäter, das sind fast immer eigentlich Mobbingtäter auf dem Schulhausplatz, im Club, im Verein, also zu ihren Gleichaltrigen. Und genauso ist es mit den Opfern auch. Also von dem her ist das Wellenförmig geht wie auf beide Seiten. Also einerseits, dass eben wirklich Mobbingopfer, dass sich das ausweitet und dann halt auch noch wie der neue Kanal vom Cyberspace dazukommt, zum Mobbing betreiben und gleichzeitig auch wieder zurückgeht. Also es ist, glaube ich, einfach ein Hin und Her. Und ich glaube, die Unterscheidung in, ist es das Cybermobbing oder ist es nicht Cybermobbing, macht für viele Jugendliche gar keinen Sinn, weil die Welten sind so, das gehört einfach zusammen. Also meine Online-Beziehungen sind genauso wie meine Offline-Beziehungen. Also man macht Hausaufgaben mit den Freunden über MSN und. Also ich glaube, die Unterscheidung, die viele Erwachsene im Kopf haben, das ist jetzt irgendwie Cyberspace und das sind Cybermobbing, das trifft, glaube ich, für viele Jugendliche so gar nicht zu.
Ich würde Sie noch gerne fragen, Walter Grossenbacher, Sie sind ja Präventionsfachmann und gehen auch in die Schulen. Ja, vielleicht auch noch, wenn da schon mal etwas losgegangen ist. Haben Sie das auch festgestellt? Das sind vor allem die Leutesten, die Stärksten, die eben auch mal reinhauen, die dann vielleicht so weit gehen, dass sie auch im Netz Gewalt anwenden?
Das ist nicht unbedingt, würde ich sagen, dass das immer die Leutesten und die Stärksten sind. Das kann aus verschiedenen Gruppierungen herauskommen. Gruppendruck, Gruppendynamik spielt sicher dort eine wesentliche Rolle. Und ich denke, das darf man nicht außer Acht lassen. Und dort sind natürlich auch die Lehrpersonen gefordert, für ein gutes Schulklima zu schaffen, dass das gar nicht passieren kann. Dass man solche Sachen, wenn das passiert, Mobbing im Schulhof oder irgendwo passiert, dass man das besprechen innerhalb der Schule.
Wie geht denn das konkret vor sich? Also da läutet man Ihnen an und dann ist vielleicht ein Lehrer oder Lehrerin, die sagt, Herr Grossenbach, ich brauche Sie. Da läuft etwas ab. Können Sie da vielleicht einen konkreten Fall schildern?
Also wir haben verschiedene Sachen, die wir im proaktiven Sinn machen, also ohne eigentlich ein Ereignis, wo man zum Beispiel eben die Klasse generell durchnimmt, wo man das Thema Mobbing thematisieren, natürlich auch mit Cybermobbing zusammen oder eben gestützt auf Vorfälle. Wir hatten mal einen Vorfall im Berner Oberland, wo einer von der Klasse verunglimpft worden ist mit einer Homo-Szene auf einer interaktiven Website, wo sein Name ist eingegeben worden. Und dort ist man dann in die Schulklasse und hat das thematisiert.
Also was ist das, dass, wenn man quasi gegoogelt hat mit seinem Namen, ist man auf dieser homosexuellen Seite gelandet?
Mit seinem Namen gegoogelt hat, ist man auf dieser Seite gelandet und er ist irgendwie angesprochen worden von einem Schulkollegen, der gesagt hat, du bist dort auf dieser Website, bist du drauf mit deinem Namen. Es war nicht von ihm ein Bild, es war irgendein Bild, aber sein Name ist dort veröffentlicht.
Ja. Und wie sind Sie dann da weiter vorgegangen?
Wir haben das dann thematisiert, klasse. Wir haben dort hier eben die Szenen angesprochen, Mobbing allgemein thematisiert und natürlich auch hergestellt, wie würde ich reagieren, wenn ich Opfer wäre von einer solchen Szene. Das ist eigentlich die Handlung, die wir dort gemacht haben. Anzeige hat es in dem Sinn keine gegeben, weil man den Täter nicht genau gewusst hat. Der Server ist irgendwo im Ausland, in den USA ist der gestanden. Und da war es nicht möglich, dass man dort darauf zurückschliessen
konnte. Martin Böss, das nimmt wahrscheinlich viel höher jetzt auch Wunder. Sie sind von der Kriminalprävention. Sind die Täter nicht zu fassen? Ist das Internet so anonym und so verschlungen, dass ich den Täter nicht verwischen kann und in dem Fall auch keine Anzeige machen kann?
Es gibt natürlich schon soziale Netzwerke, wo der Täter relativ anonym bleiben kann. Aber die Polizei hat durchaus Mittel und Wege, um einen Täter zu finden. Also gerade wenn es um SMS-Versenden geht, dort hat man durchaus Möglichkeiten.
Dann kommt man dann irgendwann an Telefonnummern.
Genau, dort kann man auch kontrollieren, was ist wann geschickt worden, von welchem Telefon aus. Man kann bei den E-Mails kann man viel genauer schauen, wer ist da involviert. Und dann gibt es dann eben das Facebook, wo das Hauptquartier in Amerika hat, wo man gar keinen Kontakt kann aufbauen zum Provider. Also wir können mit Facebook nicht reden. Auch wenn wir das offiziell machen als Schweizer Organisation, Kriminalprävention will, dass da etwas besser gemacht wird, wir können keinen Kontakt aufbauen. Und das geht natürlich auch um einen Opfer so, oder den Eltern von einem Opfer, die gerne dort wollen, schnell etwas machen von Facebook. Wie sie das machen, ob sie es machen, das wissen wir nicht.
Aber das ist ja sehr frustrierend für Betroffene, wenn sie jetzt sagen, wir kommen nicht an die an. Facebook und Twitter, das ist ja ganz fest gebraucht von den, vor allem Jugendlichen, auch Erwachsenen, muss ich sagen, oder?
Also absolut. Also darum, da gibt es natürlich schon Verhaltensregeln, die wir auch rausgeben und genau sagen, wenn Facebook etwas passiert, dass so ein Mobbing, Cybermobbing stattfindet, ist eine wichtige Regel sicher auch, nicht darauf reagieren. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass ein Kind nicht noch geht und sagt, nein, das habe ich dann nicht gesagt oder nein, das habe ich nicht gemeint und sich probiert zu erklären. Also man muss möglichst aus dem sozialen Netzwerk raus und das zumachen und halt ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht mehr auf Facebook, auch wenn es hart ist. Aber der, der mobbt, oder die Gruppe, die mobbt, die will immer eine Öffentlichkeit haben, die will Zuschauer und die will ja das zeigen, dass das Opfer dann leidet. Und wenn das Opfer gar nicht darauf reagiert, dann haben wir schon mal viel gewonnen.
Also glaube, zu den Massnahmen will ich dann noch kommen. Okay. Oder was machen wir ganz konkret? Ich will nur noch der Ausgangslage, also eben, wer sind Täter und Opfer noch drauf zu sehen, was sind eigentlich die Folgen? Wir haben jetzt das gehört von der Frau Mitidieri. Ich möchte Sie auch fragen, Herr Böss, Herr Grossenbach, vielleicht auch Herr Oetiker, was sind die Folgen? Sind die schlimm? Also klar, wenn es mal wirklich zu einem Suizid kommt, ist klar, das ist sehr schlimm. Aber sind die schlimm? Und auch, wie können die Eltern erkennen, dass zum Beispiel ihre Kinder Opfer von Cybermobbing sind, wenn das Kind nicht gerade heimkommt und sagt, Mami, schau, hier auf Facebook steht das und das? Was sind die Folgen?
Also vielleicht, wenn ich die Antwort geben zu Kind vor allem, oder? Weil das ist ja unser Thema in der Präventute, so spricht zwischen 12- und 18-Jährigen. Also das sind ja junge Erwachsene, die zum Teil im Aufbau von ihrer Identität sehr verunsichert in vielen Sachen. Und wir sehen alles von Wut, von Verunsicherung, von Angst, aber auch von totaler Lethargie, also Gleichgültigkeit, weil man einfach irgendwo abschaltet. Da gibt es verschiedene Facetten, wie das zur Oberfläche kommt. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben von den Eltern, wie aber auch von den Lehrkräften, ist einfach mal die Augen aufzuhalten. Also wenn ein Kind, das zuerst normal aktiv ist, am Schulunterricht partizipiert, sich daheim austauscht am Abendtisch, oftmals einfach nur noch still da sitzt, dann stimmt etwas nicht. Etwas und es muss nicht mal Cybermobbing sein. Es kann auch irgendetwas anderes sein. Das ist keine normale Entwicklung. Und Sie können sich vorstellen, wenn Ihre Persönlichkeit noch nicht gefestigt sind, wenn Sie selber noch nicht genau wissen, wer Sie eigentlich sind und wer Sie wollen sein. Und wenn dann jemand kommt und am besten noch zu Dutzenden Leuten kommen, die sagen, also du bist jetzt der Hinterste und der Letzte, dann fangen sich Welten an zu bewegen, wo Gott sei Dank nicht immer schlussendlich im Suizid enden, aber also das sind psychische Problemstellungen da, Jugenddepressionen da, da kommt das ganze Portfolio zum Spielen. Und je früher, dass man es sieht, und je früher, dass die wichtigsten Referenzpersonen aktiv werden, umso besser ist es.
Walter Grotzenbacher, wenn Sie so in eine Klasse gehen, wie kommt zum Beispiel der Lehrer zu dieser Information, dass da etwas läuft? Eben vielleicht etwas in Form von Cybermobbing. Muss er vielleicht selber im Facebook sein, regelmässig schauen, was seine Schüler machen und erzählen, wird es ihm zugetragen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Meistens ist es eben durch persönliche Beobachtungen, die er gemacht hat, sei es im Facebook oder auf dem Schulhof. Und das dann festgestellt oder über die Eltern, wo die Eltern das melden, die Schulleitung. Und dann wird der Lehrer aktiv und tut uns anfragen, was können wir dort machen. Und da sind wir relativ flexibel und können spontan dort darauf reagieren.
Wir haben gerade ein paar Hörer am Telefon, die vielleicht eine Frage haben. Ihre Meinung möchte sagen, zuerst noch eine Verkehrsmeldung. Adrian Küpfer.
Verkehrsinfo DRS von 20.31 Uhr. Im Aargau ist die Hauptstraße zwischen Hornussen und Frick wegen eines schweren Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und wir haben eine DRS1-Hörerin am Telefon, Thea Wollitz aus Strengelbach im Kanton Aargau, und sie hat einen Tipp zum ganzen Thema.
Guten Abend, Frau Wollitz.
Ja, guten Abend, Frau Schulte.
Ihre Tipp, wir hören Ihnen zu.
Ja, also die Tipp in dem Sinn, eine Ratschlage, ihr habt davon geredet, wie kann man sich schützen. Und grundsätzlich, also eins möchte ich nur sagen, es macht mich irgendwie, es ist traurig, dass man schon ein Thema hat, dass vielleicht Cybermobbing schon Suizidfälle allenfalls in Zukunft geben könnte. Das ist schon irgendwann mehr durch, finde ich da krass und traurig, oder? Dass man überhaupt so ein Thema schon hat oder über das redet. Aber ich glaube einfach persönlich, der eigene Schutz ist, ich meine, jeder, der vielleicht so Bilder ins Internet, ich finde Facebook gut grundsätzlich, dass man Kontakte kann knüpfen von Freunden von früher, oder das mag ja positiv auch sein, ich sage nicht, dass nicht alles schlecht ist.
Sag jetzt mal Ihren Tipp.
Ja, mein Tipp ist einfach, der beste Schutz ist eigentlich, man muss auch nicht immer überall dabei sein, und wenn jemand halt vielleicht eher das Gefühl hat, ich hätte Mühe, wenn dann etwas auskommt, dann lässt man es auch sein. Ich meine, ich habe auch ohne Facebook gewesen. Ich persönlich bin jetzt auch nicht drin, und es geht ganz gut. Also,
vielen Dank.
Das ist wahrscheinlich der beste Schutz. Ja.
Danke vielmals, Frau Hollitz. Da am Tisch wird auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Frau Mitidieri, was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Gut, eben, wie gesagt, mein Fall ist ja sicher einer von den harmloseren, wenn aber sicher auch am vielverbreiteten. Da bin ich ja angegriffen worden, nicht wegen etwas, das ich veröffentliche oder nicht veröffentliche, sondern für etwas, was eigentlich mit mir gar nichts zu tun hat. Und ich denke, so Leute also ob ich jetzt da dabei bin oder nicht, man kann ja trotzdem über mich herziehen. Und was ich einfach schon finde, man hat mir auch schon gesagt, weißt du was, dann löst doch dein Profil und bist nicht mehr dabei, dann gibt man dem ja noch mehr Gewicht, oder? Also ich werde ja dann so zu einer Marionette. Man kann bestimmen,
wo dass ich vermeide, die Tiere dürfen tummeln,
ja,
und
wo nicht. Ja, sie tummeln, wo nicht, genau, oder? Ja. Und ich denke, was eben schon extrem ist, ist, ich meine, jetzt persönlich auf mich, ich bin früher in der Schule immer gecancelt worden, weil ich klein war und immer noch bin, ja, okay. Aber dann ist der Terror irgendwie 4 Stunden am Tag gegangen, dann bin ich heim und bin der geschützte Wand von den Eltern. Und jetzt ist das ein Terror, der 24 Stunden am Tag dauert, oder? Und ich finde, wegen nicht überall dabei sein, ich glaube nicht, dass Isolation kann die Lösung sein.
Sonja Perren, sie, die ja forscht über Mobbing und Cybermobbing, man muss ja wahrscheinlich schon sehen, dass die Jugendlichen und all die sozialen Foren, das Benutzen von diesen sozialen Foren, heute zum Alltag gehört. Ich weiss gar nicht, was jetzt Frau Holitsch für eine Generation ist, die sich das gar nicht vorstellen kann, wie das ist. Also, mir hat mal jemand gesagt, wenn heute einem Jugendlichen Facebook verbietet oder Twitter, das wäre das Gleiche, wie man vor 10 Jahren gesagt hat, du darfst nicht telefonieren. Genau. Sehen Sie das auch so?
Ja, also auf jeden Fall, weil ich meine, die Jugendlichen, wenn wir haben jetzt in die Studie, das sind 13-, 14-Jährige, wenn man fragt, wie oft die online sind, also meine, der Grossteil ist täglich mehrmals online und das gehört zu ihrem Leben. Und irgendwie einfach zu sagen, ja, man ist halt nicht mehr im Facebook sein oder so, ich glaube, man straft dann auch ein Opfer. Und ich glaube, das darf nicht sein, weil, also wenn man auch Jugendliche befragt, was wäre die schlimmste Strafe, also Opfer, also die Opfer haben am meisten Angst, dass ihre Eltern ihnen das Handy wegnehmen und den Internetzugang. Also ich glaube, das ist sicher ein Punkt. Und dann habe ich noch etwas gerne etwas Zweites wollen sagen, und zwar wegen dem sich schützen. Ich glaube, die generellen Regeln, wie man sich schützt im Internet, wie man sich soll verhalten, die sind sehr wichtig aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht wie jetzt den Eindruck bekommen, ja, wenn man sich schützt, wird man kein Cybermobbing-Opfer. Weil das stimmt nämlich überhaupt nicht. Erstens funktioniert es einfach nicht, weil sonst nimmt man halt einen anderen Kanal. Ja, wenn halt irgendwie das Facebook gesperrt ist, dann nehme ich halt irgendwie das Handy oder was auch immer.
Oder E-Mail oder so.
Ja. Oder ich stand da eben vor der Bord. Und das Zweite ist auch noch, ich glaube, wir müssen aufpassen mit dem, man muss sich halt schützen, weil eigentlich wollen wir ja nicht den Opfern die Schuld geben, dass sie gemobbt werden. Und Opfer sind nicht schuld, wenn sie gemobbt werden. Also, und das ist noch, finde ich, ein wichtiger Punkt da in der ganzen Prävention und wie man eigentlich, was man sagt, was man soll machen.
Herr Oettinger, Sie haben ja vorher geknickt. Also das kann man den Jugendlichen quasi nicht mehr verbieten. Und dann vielleicht noch eine Zusatzfrage. Wenn man sich jetzt abmeldet auf Facebook, ist denn das komplett verschwunden? Ist es dann verschwunden?
Vielleicht zum Ersten. Oder? Also ich möchte das nur unterstützen. Social Media sind wie Tageszeitungen für Kinder und Jugendliche.
Ja.
Wir haben eine Vollabdeckung bei den Jugendlichen, was Handy angeht. 75% von allen Jugendlichen in der Schweiz haben einen eigenen Internetzugang. Da sind wir weit voraus einem europäischen Querschnitt. Also das ist nicht wegzudenken oder Abstinenz ist leider nicht Ding. Und ich glaube, es fängt eben doch an mit sich schützen. Also wir Promitute geht in die Schulklassen mit sogenannten Medienprofi-Workshops. Lektion 1 ist, was ist ein sicheres Passwort? Und zwei ist, was ist ein sinnvolles Profil? Oder wenn sich ein Mädchen im Facebook ein Username sexybaby15 gibt, dann ist das unideal, oder? Wir lachen jetzt vielleicht, oder? Aber ja, das ist für die zum Teil nicht offensichtlich.
Mit also, Foto, mit kurzem
ja, Schüppchen vielleicht dann, nein, so, ja, das kommt meistens, nicht meistens, aber kann auch noch vorkommen. Also ich glaube, es hat ein paar Sachen, die nicht so schwer sind, wo man aber Kompetenz muss vermitteln muss. Man muss sagen, mach das nicht, das wissen Kinder und Jugendliche einfach nicht so. Und dann ist ganz wichtig, das, was Sie sagen, es passiert leider immer wieder, dass Opfer dann wie zum Täter wird. Oder? Ja, du hättest doch nicht sollen und du musst doch das nicht machen. Und das ist natürlich völlig verkehrt. Also dort bin ich völlig bei Ihnen, Frau Bern. Dort müssen wir nebst dem sich schützen, noch viel, viel mehr investieren im Umgang mit dieser Konfliktsituation. Aber vor allem, und das ist auch das Votum von der Provinz schlechthin, wir müssen Kompetenzen entwickeln. Mit Verbot werden wir dieser Thematik nicht Herr. Mit Verbot schaffen wir sogar einen Anreiz. Und wir haben es vorhin in Ihrem Beispiel gehört, wenn ein Kanal gestoppt wird, kommt einfach der nächste Kanal, der aufgeht. Oder? Also wir müssen Kompetenzen schaffen, sowohl im Schutz wie auch im Umgang mit diesen Medien.
Mhm. Wir haben einen weiteren Hörer oder Hörerin am Telefon.
Genau, der Matthias Menzier ist 16, kommt aus Burgdorf im Kanton Bern. Und der Matthias Menzier hat eine konkrete Frage.
Guten Abend, Herr Menzier.
Hallo, ich habe eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel ich Michael als Freund habe, der mit dem im Facebook chattet, wie weiss ich denn, ob der auf der anderen Seite wirklich für mich am Chat ist?
Ja, da fragen wir den Martin Böss von der Kriminalprävention.
Ja, Herr Menzi, das ist eine gute Frage. Das, genau das wisst ihr nie. Also, ihr müsst davon ausgehen, dass das eben nicht euer Freund oder Kollege ist, wo ihr mit im Chat hat. Das kann irgendjemand sein. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, ein Erwachsener, ein Kind, Jugendliche. Da gibt es nichts irgendwie wie ein Zertifikat oder so, wo man könnte überprüfen könnte, dass es wirklich die Person ist.
Das kennen wir ja von den Fällen, wo Erwachsene Kontakt aufnehmen zu Jugendlichen mit sexuellen Absichten, wo man zuerst meint, es seien Gleichaltrige oder Gleichaltrige, und dann ist es eben doch nicht so. Wie schützen?
Ja, das ist genau das, sage ich auch, dass der Schutz, wo der Herr Oettinger vorhin davon geredet hat, also sich gut überlegen, was will ich denn von mir aus erzählen, wie weit will ich gehen, wie weit will ich mit dieser Person öffnen. Wir sehen es einfach, die Täter, die Kinder professionell quasi angehen im Internet und das so herausfordern, dass sie viel Preis geben von sich selber, die sind so unheimlich gut in dem. Also, die können ihm so verführen, viel zu sagen, dass man halt einfach muss üben, wie viel das man will sagen.
Und ich meine, der 16-Jährige Jugendliche, der zu uns gerade angerufen hat, könnte natürlich seinem Freund auch anrufen und fragen, bist du das im Facebook?
Das wäre gerade die ganz einfache, einfache Methode. Selbstverständlich.
Ja.
Ich glaube, einfach eine gewisse Skepsis muss da sein. Oder? Also, wir müssen dem Kind beibringen, dass eben der Martin vielleicht nicht der Martin ist. Und wir müssen dem Kind beibringen, dass es richtig ist, nicht sein richtiges Geburtsdatum im Facebook einzutragen, sondern vielleicht sich zelter zu machen oder einen anderen Wohnort einzugeben, ihnen erklären, dass das nicht Lügen ist, dass das einfach eine Vorsichtsmaßnahme ist. Ich glaube, eben, also Mechaniken zum Schutz, das gibt ein paar, aber die werden nicht lange. Darum, wir müssen lernen, mit dem Tool umzugehen, gewisse Skepsis zu machen. Und ich glaube, schon nur, wenn das Kind bei einer gewissen Unsicherheitssituation zur Mutter oder zum Vater oder zum Lehrer geht, ist schon ein riesen Schritt gemacht. Aber schon der ist für viele sehr, sehr schwierig.
So, Herr Perren, was mich ja überrascht hat, ist, dass ich gelesen habe, je älter die Jugendlichen sind, desto mehr persönliche Informationen geben sie preis. Ich habe jetzt gedacht, je älter, je gescheiter, aber offenbar trifft das hier jetzt nicht zu.
Ja, also das überrascht mich jetzt eigentlich auch. Und ich glaube, das ist auch noch, also man muss glaube so sagen, es gibt sehr viele Kinder, also unter 13-Jährigen, die beispielsweise ja noch gar kein Facebook-Profil dürfen haben. Das heisst, vielleicht auch einfach heimlich machen. Und was da natürlich läuft und was da preisgegeben wird, weil sie sich ja auch nicht wie können Hilfe holen, weil sie es ja eigentlich heimlich machen. Ich glaube, ich würde es nicht so eins zu eins übernehmen. Ich glaube, es gibt wie eine jüngere Gruppe, die allenfalls noch sehr stark gefährdet ist, wo man vielleicht nicht so weiss.
Es ist natürlich auch das Problem von uns Erwachsenen. Wir machen es den Jugendlichen vor, wie viele Informationen das man draufladen kann. Also ich habe heute Nachmittag noch ein bisschen gefacebookelt und bin einfach wieder erstaunt gewesen. Es wird gesagt, wo man wohnt, wo man arbeitet, welche Interessen das man hat, was der Lieblingsmusiker ist, Lieblingssportler. Also so viele Informationen, die halt bei einem Kind oder Jugendlichen schon dazu führen, dass man sehr schnell erkennen kann, wer das eigentlich ist.
Ich habe gedacht, die Communities, da hat man vielleicht auch Leute, die ähnliche Interessen haben. Oder? Man ist ja befreundet. Wenn man natürlich dann nachher sein Hobby fälscht, den Namen fälscht, Geburtsdatum fälscht, dann findet man natürlich auch nicht mehr die Leute, die mit einem in die Schule gegangen sind für irgendwie ein ehemaliges Treffen. Das ist ja dann eine totale virtuelle Welt, die vielleicht dann am Schluss nicht mehr stimmt, wenn man jetzt ihrem Ratschlag folgt.
Ja, genau. Also, das soziale Netzwerk ist eben da, dass man etwas von sich preisgibt. Man muss auch gefunden werden. Sonst macht es ja keinen Sinn und macht auch keinen Spass. Oder? Wenn meine Freunde mich im Facebook nicht finden, dann für was bin ich denn überhaupt da drin? Also, da muss man schon realistisch sein, gut abwägen. Wir sagen immer im Chatraum, dort nicht zu viel von sich selber preisgeben. Das ist auch die jüngeren Kinder, die eigentlich normalerweise im Chatraum anfangen und dann langsam in die sozialen Netzwerke hineinwechseln. Dort gibt man zwangsläufig mehr von sich preis. Also das Foto wird aufgeladen und eben
dann... Und dann eben doch der Wohnort, aber vorher noch nicht. Genau. Also da raten Sie zum Beispiel davon ab.
Ja, also bei 10-Jährigen, 8- bis 10-Jährigen sagen wir ganz klar, da gibt es Verhaltensregeln im Chat zum Beispiel. Kein Name, keine Telefonnummer, keine Adresse von sich preisgeben, kein Foto weitergeben, weil da kann wirklich sehr viel Schlimmes passieren.
Was mich wundert, was Sie als Fachleute sagen, es gibt Leute, die sagen, die Eltern sollen schauen, was läuft. Meine Frage, soll man zum Beispiel sogar befreundet sein mit dem eigenen Kind und den Kollegen vom Kind, dass man weiss, welche Fotos sind drin, was wird da geredet, wer wird vielleicht verunglimpft, dass man da intervenieren kann? Oder ist das so etwas, wie wenn ich bei meinem Sohn oder bei meiner Tochter im Tagebuch lesen, was da läuft? Lösungen, Antworten.
Also das ist sicher eine Möglichkeit. Aber was ich nicht gut finde, das möchte ich vielleicht gerade als erstes sagen, ist einfach heimlich als Eltern schauen, was das Kind macht. Das geht gar nicht. Das denke ich, das ist nicht akzeptabel. Man muss ein Vertrauensverhältnis zum Kind aufgebaut haben und so eine Atmosphäre schaffen, wo man sich eben austauscht und voneinander erzählt. Und dort ist dann auch sicher auch möglich, dass man eben als Eltern kann Freund oder Freundin sein von seinem Kind.
Also ich möchte die Frage klar bejahen. Oder? Also Eltern sollen befreundet sein mit ihren Kindern auf Facebook
zum Beispiel. Sie sind ja befreundet. Mit ihrem,
meine Tochter ist noch nicht, die ist 11, die älteste, ist noch nicht im Facebook. Ich bin jetzt momentan am Einschaffen, das wird demnächst passieren. Ja. Aber eigentlich aus zwei Gründen. Oder? Ich bin aber voll bei Ihnen, das muss klar, transparent kommuniziert sein, nicht heimlich. Sonst ist es einfach Stalking oder irgendwie so Big Brother-mässig. Oder? Aber erstens, wenn ich auf Facebook mit meinem Kind befreundet bin, dann habe ich Kompetenz, mich im Facebook zu bewegen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich als Mutter oder Vater die Verantwortung wahrnehmen kann. Zweitens ist, früher, wenn ich meine Freunde heimbrachte, dann hat es eine soziale Kontrolle oder Türschwelle gegeben. Und die gibt es jetzt im Facebook nicht mehr, also muss ich entsprechend reagieren. Und es ist eigentlich interessant, es gibt Zahlen, die zeigen, dass heute weniger als die Hälfte von allen Eltern, die einen Facebook-Account haben, mit ihren Kindern befreundet sind. Mhm. Und das für dich persönlich befremdend. Weil ich glaube, die Liaison, die ja sonst im normalen Leben auch spielt, die soll auch auf Facebook spielen. Und der Austausch soll dort stattfinden. Weil wenn dann mal etwas passiert, dann ist es wichtig, dass man gerade dort kann entsprechend eingreifen kann und das sieht und nicht erst, wie die verspätete Eisenbahn hinten ankommt.
Sehen Sie das gleiche Grossenbach? Sie, die ja beraten, Eltern, Schüler, Lehrer?
Also ich bin dort auch ganz dieser Meinung, dass man sicher auch mit den Kindern befreundet sein kann auf Facebook. Und ich habe das selber auch schon festgestellt, dass ich mit meinen Töchtern auch schon darüber geredet habe, über ihre Fotos, die sie eingestellt haben, diskutiert habe darüber, überlegt ihr mal, was könnte das bewirken bei einem Mann, der irgendwelche Absichten hat, wenn du dich irgendwie eben wie ein Model oder sonst wie im Facebook präsentierst. Du musst dir immer überlegen, was du mit dem könntest bewirken. Und das hat, glaube ich, auch Eindruck gemacht bei ihnen und sie haben das auch eingesehen.
Wir haben ganz konkret das Problem herausgefunden, nur dank dem, dass wir mit einem Kind befreundet waren. Das hat bei uns im Büro auf Facebook gespielt, weil es ein bisschen Zeit hat, bei uns verbracht und hat sich dann nicht ausgeloggt. Und plötzlich ist auf dem PC, wo wir dran arbeiten, unten nachher der Chat aufgepoppt. Und dann haben wir gesehen, dass das Mädchen mit jemand anderem am Chatten ist. Und erst dann haben wir herausgefunden, wenn man sich nicht ausloggen zum Beispiel, dann kann man zuschauen, was in diesem Chat passiert, was da abläuft, ohne dass die beiden, die miteinander chatten, das überhaupt merken. Und genau das ist zum Beispiel auch so ein Fall gewesen, wo ich miterlebt habe, in das ganze Schulhaus, das zugeschaut hat, bei einem Bärli, wo sich zur Nacht hat, Liebesgeschichten erzählt auf dem Chat, hat über 400 Schülerinnen und Schüler, notabene von einem Gymnasium, hat dort zugeschaut und mitgelesen, was die einander zu erzählen hatten. Also, es kann wirklich auch eben positive Effekte haben, wenn man ein bisschen mitmacht, und auch schaut, was passiert überhaupt. Genau, und auch die Sicherheitsprobleme plötzlich aufdecken.
Wenn es jetzt wirklich zu einem extremen Fall kommt, jetzt wie vielleicht gerade der Fall von der Frau Mitidieri, oder wenn sich das ausweitet, jetzt so ein Mob, der einem quasi verfolgt, was muss man, was kann man machen? Was können Behörden, was kann die Polizei, wie kann man juristisch vorgehen? Kann man in jedem Fall eine Anzeige machen, oder wenn die Polizei anruft und das erzählt, dann lachen die und sagen sie, wir haben Gescheiteres, Wichtigeres zu tun. Wie ist das, Herr Böss?
Also die Polizei ist natürlich immer wahnsinnig daran interessiert, herauszufinden, was da genau läuft. Und wir empfehlen allen Leuten, die unter Cybermobbing leiden und die so etwas erleben, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Ob es zu einer Anzeige kommt oder nicht, das muss man dem Einzelfall anschauen. Aber es ist doch einfach wichtig, um zu sehen, ob man da etwas übernehmen könnte. Und der Herr Grossenbacher kann vielleicht auch aus seiner Praxis noch mehr erzählen, was da genau abläuft, wenn man zur Polizei geht.
In also Fall. Gelacht wird in dem Fall nicht, man wird ernst genommen.
Also die Philosophie bei der Polizei ist allgemein, dass die Leute ernst genommen werden. Das ist unser höchstes Ziel. Das ist eigentlich das, was wir auch den jungen Polizisten beibringen, in der ersten Stunde die Leute ernst zu nehmen. Und sicher ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass sie vielmals Antragsdelikte, die also nur geahndet werden oder die Polizei kann aktiv werden, wenn ein Strafantrag vom Opfer oder stellvertretend vom Opfer vorliegt. Und das ist Problematik für die Polizei. Wenn wir eine Meldung bekommen und keinen Strafantrag vorliegt.
Also, der Betroffene keine Strafanzeige macht, können Sie nicht handeln.
Dann können wir gesetzlich die Grundlagen fehlen, uns nachher, dass wir handeln können. Darum brauchen wir auch dort zwingend einen Strafantrag. Mhm. Und dort ist vielmals die Schwierigkeit, dass wir nicht in dem Sinn aktiv werden können, wenn nicht ein Offizialdelikt vorliegt. Mhm. Und das wird vielmals auch nicht begriffen.
Was einem natürlich Wunder nimmt, wenn jetzt Daniela Mittidieri als Cybermobbing-Opfer eine Anzeige gemacht hätte, was gibt es da für Strafen?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil das ist nachher, je nachdem, was für eine Straftat ist, das sie jetzt vorwiegend im Antragsbereich.
Also das kann quasi Ehrverletzung sein, Drohung, Nötigung, das sind, glaube ich, immer so die...
Das kann von einem Buss bis zu einer Freiheitsstrafe gehen. Das tut dann schlussendlich der Richter entscheiden, gestützt auf Fakten, die vorliegen vor der Polizei. Bei euch war es natürlich noch umso schwieriger gewesen, weil der Tatort im Ausland war. Das war schon angesprochen gewesen. Ging nachher über Interpol und bis das nachher vor Ort ist, bis es abgeklärt ist, da kann natürlich auch sehr lange Zeit vergehen. Und dort wäre ich auch eine Schwierigkeit gewesen, wenn ihr eine Anzeige gemacht hättet. Das, nicht, dass das nicht behandelt würde, aber bis das nachher über Interpol verbreitet ist, in Italien ist, bis dort hier nachher die zuständige Person, kann da einige Zeit vergehen. Und ihr seid natürlich als Opfer, seid ihr interessiert an, dass rasch etwas passiert. Oder? Und das wäre jetzt in diesem Fall, muss ich dir gewisse Fragezeichen setzen.
Was noch ganz spannend ist, was Sie, meine Gäste, mir noch im Vorfeld von der Sendung gesagt haben, dass nicht nur eine Anzeige wichtig ist, dass die Polizei davon erfährt, vielleicht auch die Schulen, die Behörden etc., sondern dass auch die Rehabilitation von einem Opfer wichtig ist. Vielleicht auch gerade wieder im Netz, in Facebook. Warum ist das so wichtig?
Ich glaube, es kann nicht das Ziel sein, eben, wie das Frau Perren vorhin schon gesagt hat, einfach am Opfer näher zu verbieten, irgendwo dabei zu sein. Und darum geht's, meiner Meinung nach darum, die Leute wieder zusammenzubringen. Also, die müssen ja zusammen wieder funktionieren können. Wir haben das gesehen im Schulhaus, wo die 400 Leute mitgeschaut haben, was das Bärli geredet hat. Aufgeflogen ist alles, weil er aus dem Bärli die das Ganze in Gang gebracht hat, abgeschlagen hat. Und dort hat man miteinander müssen verhandeln, wie wollen wir in Zukunft zusammen umgehen. Und dort hat man also sogar Verträge abgeschlossen, hat gesagt, was passiert, wenn jemand die Informationen aus diesen Chat-Protokoll weiterhin noch kommuniziert, gegen aussen weiterbringen, was passiert da. Und da sind also Bussen und sogar Haftstrafen vorgesehen gewesen. Also es ist wichtig, dass man da probiert, wieder einen gangbaren Weg zu finden, um Opfer, Täter und vor allem auch die Mitläufer, die ja immer auch müssen zuschauen und etwas davon wissen, was nichts gemacht haben, dass man die wieder zusammenbringt und zusammen wieder funktionieren.
Und bis hin zu der Entschuldigung vielleicht vom Täter im Facebook.
Absolut. Ja.
Das ist nicht unwesentlich. Oder? Also, die Fälle haben rechtliche wie emotionale Komponenten. Oder? Bei der rechtlichen stellen wir oft fest, dass die Leute gar nicht bewusst sind, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Also ich bin sehr froh, dass die Polizei das ernst nimmt und darauf zugeht und damit zeigt, dass es spielt keine Rolle, ob eine Beleidigung auf Facebook passiert oder face-to-face. Es ist nicht richtig, oder? Und in unserem Workshop erklären wir zum Beispiel auch, dass wenn man einem 16-jährigen oder unter 16-jährigen Kind oder Jugendlichen ein pornografisches Bild schickt, dann macht man sich nach Strafgesetz rechtbar mit der ganzen, strafbar nach ganzen, mit allen Konsequenzen dran. Aber es hat auch eben eine emotionale Komponente und Gott sei Dank sollten ja nicht die meisten Cybermobbing-Fälle in der Polizeistation gelöst werden, sondern die müssen im Umfeld miteinander gelöst werden. Und es tut mir leid oder eine Entschuldigung ist mindestens, wenn nicht sogar wichtiger, in allermeisten Fällen, als jetzt ein richterlicher Strafspruch.
Für mich ist noch wichtig, dass es gar nicht so weit kommt, dass man ein gesundes Klima schafft in der Schule oder dass die jungen Leute jemanden haben, wo sie sich anvertrauen können, sei es die Eltern, sei es dem Götti.
Also reden Sie jetzt von Betroffenen, oder?
Von Betroffenen, ja, dass die rasch reagieren können, und zwar nicht direkt reagieren mit dem Mobber, sondern dass sie jemanden haben, eine Vertrauensperson, über das haben wir noch nicht geredet. Und das ist von mir aus gesehen wichtig, dass das gar nicht so weit kommt.
Also, was sollen die Eltern von einem Täter machen, wenn ich merke, mein Sohn, meine Tochter beteiligen sich da mit, nicht nur als Mitläufer, sondern vielleicht aktiv da am Mitmachen?
Sicher das Gespräch suchen, aktiv werden und nicht Vorwürfe machen, also sei es opferseitig oder täterseitig, dass man dort hier wirklich dort aktiv das Gespräch sucht, ergründet, warum ist das passiert und dass man dort wirklich darauf eingeht und nicht das irgendwie, aber das auch ernst nehmen, nicht ignorieren und sagen, ja, das ist ja nichts und so weiter, sondern das wirklich auch ernst nimmt und das angeht und dort hier wirklich dem auch eine gewisse Gewichtung gibt.
Also ganz wichtig, denke ich, die Reflexion. Oder? Wir stellen oft fest, dass Täter, wenn man sie dann darauf anspricht, sagen, aha, ja, das habe ich eigentlich gar nicht so wählen. Und was, das hat das ausgelöst? Ja, nein, so habe ich das nicht gesehen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Täter eine Chance gibt, sich in die Situation vom Opfer zu versetzen. und die Situation, das haben wir auch schon gemacht, nachspielt, oder? Was heisst, also das Beispiel mit der homosexuellen Seite, was heisst das, wenn ich als Teenager auf einer homosexuellen Seite namentlich erwähnt bin, für den Fußballclub, für den Sportverein, für meine Schulklasse, das einfach mal durchspielt, oder? Weil, also wir müssen sagen, Internet macht Menschen nicht böser, da sind wir überzeugt, oder? Aber wir haben einfach gewisse Mobbing-Dränge, die wir von Zeit zu Zeit aktivieren, und dann hilft wirklich einfach einmal das Reflektieren darüber. Und dann, würde ich meinen, sind schon recht viele Fälle nachhaltig gelöst. Und für die, die nicht gelöst sind, dort muss man dann einfach noch weitere Massnahmen
nehmen. Es läuft ja politisch etwas. Es gibt ja das Postulat von der CVP für einen besseren Schutz gegen Cybermobbing. Da wird wirklich etwas gemacht.
Ja, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin, oder wir Provin Tuten sind generell nicht ganz begeistert, was auf dem politischen Parkett momentan läuft.
Also läuft es wenig?
Ja, nein, es läuft nicht unbedingt zu wenig, aber es läuft in der Richtung von einer Verbotskultur, oder? Man probiert Sex auf Video, Spiel oder auf andere Sachen eben Verbot oder Ausschluss zu machen. Und das ist definitiv der falsche Weg, oder? Der richtige Weg ist Kompetenz vermitteln. Und wir setzen uns ein, dass zum Beispiel in den Lehrplänen das Thema Medienkompetenz endlich nachhaltig verankert ist, was heute nicht der Fall ist. Darum, es darf durchaus noch ein bisschen mehr geben auf der politischen Ebene und vor allem bitte ein bisschen mehr Kompetenzbildung und nicht immer noch ein Verbotsszenario.
Ich habe im Vorfeld von dieser Sendung noch mit dem Professor Thomas Merz geredet. Er ist Leiter vom Bereich Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ich wollte eigentlich hier noch ein kurzes Interview einspielen. Ich sage jetzt, was er fordert. Er fordert eigentlich an den Schulen wirklich ein Fach, das die Kinder, die Jugendlichen ausbildet. Ich sehe jetzt gerade ein grosses Kopfnicken.
Ja, schon Kopfnicken, aber die Frage ist auch ein bisschen, wer kann denn das? Also ich stelle immer wieder fest, es gibt ganz viele Lehrer, die nicht einmal wissen, was Facebook ist.
Ja, oder da müsst ihr zuerst gehen wahrscheinlich, ja, und das kennenlernen. Ja.
Da muss man sehr viel Kompetenzbildung, wie du das gesagt hast, Herr Oettinger, auch bei den Lehrern schon herbringen.
Sonja Perren?
Also ich denke auch, dass der Kompetenzansatz sicher sehr wichtig ist, wirklich die Prävention und dass eigentlich auch von der Politik her mehr sich Überlegungen gemacht werden, okay, wie kann man eigentlich präventiv wirken? Ich glaube, was aber auch noch wichtig ist in der ganzen Diskussion, dass man nicht nur versucht, eben die Medienkompetenz zu fördern, sondern dass eben im Rahmen von der Sozialkompetenz lernt. Also, dass es nicht separat behandelt wird, sondern wirklich in Gesamtkompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Aber schon an der Schule.
Und das ist Aufgabe von der Schule natürlich und von den Eltern und von den Medien. Also ein respektvoller Umgang miteinander lernen, das ist eigentlich doch das Ziel von unserer Gesellschaft.
Daniela Mittidieri hat ja am Anfang der Sendung gesagt, ich habe gelernt, dass ich mich früher muss auch wehren muss. Das war ja auch ein Punkt gewesen, überhaupt sich auch wehren, haben sie gesagt.
Ja, genau. Also ich in meinem speziellen Fall hätte jetzt da erwartet, oder, dass der Freund mich schützt und etwas macht und hinten steht so nicht. Und heute würde ich keine Sekunde erzögern und ich würde so einen Mensch anzeigen, weil es hat mich zu viel Energie gekostet. Eben der Rattenschwanz, was mit sich gezogen hat, was aus mir geworden ist, habe ich erst Monate später gemerkt. Also eigentlich vielleicht sogar dort in deiner Sendung, tu es mal. Ist das für mich eine Art gewesen, das zu verarbeiten auch.
Und, in der Sendung, wo Sie das schon mal erzählt haben.
Genau. Dann hat es angefangen, oder, dass ich das auch verarbeiten konnte. Und ich eben auch, weil, denke, wenn das mir so zusitzt, dann müssen wir doch den Jungen da an Hand bieten, dass sie erst gar nicht in so eine Situation kommen. Oder wenn, dass sie wissen, es gibt da Möglichkeiten zum Hilfe suchen. Und eben, wie gesagt, ja, ich würde mich heute sofort wehren. Sofort.
Heute sitzen Sie wieder selbstbewusste, junge, hübsche Frau bei mir am Tisch. Ich gebe Schlusswort Martin Bösser. Er ist Geschäftsleiter von der Schweizerischen Kriminalprävention. Und Sie sagen jetzt nochmal die wichtigsten Tipps, wie ich Cybermobbing kann verhindern kann oder wie ich umgehen kann, wenn ich betroffen bin.
Ich habe vier Haupttipps, möchte ich sagen. Der erste ist Vorbeugen. Ich muss für mich selber und auch mit dem Kind diskutieren, welche Informationen gehören eigentlich ins Internet. Als Eltern habe ich auch die Verantwortung, mit dem Kind über Cybermobbing zu reden, eben, dass es da Opfer gibt, dass es Täter gibt und dass es Mitläufer gibt. Und wichtig ist eigentlich, und die Basis ist eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind. Also es soll sich eigentlich können mir anvertrauen, wenn es ein Problem hat. Der zweite Punkt wäre hinschauen. Wenn etwas passiert ist, die Informationen sammeln, ist es wirklich Cybermobbing, lässt sich der Konflikt einfach lösen oder sich eben an die Polizei oder an Opferhilfestelle wenden oder andere professionelle Organisationen und unter Umständen Kontaktdaten ändern. Der dritte Punkt wäre eingreifen. Wenn ich merke, mein Kind mobbt im Internet, dann wirklich auch eingreifen, das auch mit den Lehrpersonen besprechen, was da passiert ist, vielleicht mit dem Opfer und mit den Eltern von diesem Opfer auch Kontakt aufnehmen. Und der vierte Punkt, und der liegt mir sehr am Herzen, das ist Zivilcourage zeigen. Und zwar, wenn man vom Cybermobbing hört, wenn jemand betroffen ist davon, dass man dann etwas sagt, dass man mit der Vertrauensperson redet, mit der Lehrerin, mit dem Lehrer, und sich nicht zum Stillen Mitwisser lassen machen.
Ganz herzlichen Dank.
Doppelpunkt. Forum.
Das war die Sendung Doppelpunkt Forum, die ihr bei uns auch im Internet nochmal nachhören könnt. Die Gäste bei der Christine Schulthess waren Martin Böss, Geschäftsleiter von der Schweizerischen Kriminalprävention, der Stefan Oettiker, Direktor von Pro Juventute, der Walter Grossenbacher, Präventionsfachmann von der Kantonspolizei Bern, Sonja Pern, Assistenzprofessorin für Jugendforschung an der Universität Zürich und Daniela Mitidieri, ein Opfer von Cybermobbing. Wir haben euch im Internet ganz einen Haufen wertvolle Informationen zusammengestellt zu diesem Thema, verschiedenste Dossiers zu Cybermobbing, es hat aber auch ein Merkblatt für Lehrpersonen oder für Schulleitungen oder zum Beispiel auch einen Link, wo man mit Kindern zusammen die Sicherheit im Internet üben kann. Zum Beispiel, wie man eben sicher chatten kann, auf was man besonders schauen muss. Fit for Chat heisst die Seite und unsere Seite, wo ihr alle Infos findet oder Link eben zu dieser Fit for Chat-Seite, heisst drs1.ch. DRS1 nach den 9 gibt es da die Sendung «Menschen und Horizonte», wo wir euch eine reformierte Pfarrerin vorstellen, die in den letzten 29 Tagen Ramadan gefeiert hat, als reformierte Pfarrerin. Mehr zu der Miriam Wagner nach den 9 da auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.